Herzlich willkommen heute Morgen zum Gottesdienst. Wir haben drei unterschiedliche Wochenende hinter uns. Diverse Sachen, die nicht mit dem Römer verknüpft waren, sondern andere Sachen. Alles wirklich cooles Zeug. Wir kommen wieder langsam sicher zurück zum Römer. Wir werden heute mit dem Römerbrief weiterfahren. Im Kapitel 3. Wir möchten gleich ein bisschen Zusammenfassung machen, um zu schauen, wo wir überhaupt herkommen. Damit wir überhaupt wissen, wo wir stehen, weil wenn wir jetzt gerade anfangen, ohne Vorgeschichte, wird es sowieso schwierig, weil die Formulierung ist ja, aber was haben denn Juden gegen den Landmenschen für einen Vorteil? Ja, irgendwo, um die Frage zu beantworten, müssen wir, glaube ich, die Vorgeschichte zu dieser Frage ein Stück weit auch kennen. Gut, Römer. Das ausführlichste Buch, das Paulus geschrieben hat, es ist ein Paulus seine Überzeugung. Es ist ein Paulus seine Theologie und ist extrem prägend für ganz viele grosse Bewegungen weltweit. Es ist das Buch, wo er sein Verständnis von den Glaubensüberzeugungen darlegt. In einem ganz genauen und ausführlichen Mass und schreibt, was er wirklich glaubt und warum er glaubt, was er glaubt. Er fährt damit an, dass er sich vorstellt, dass er eine Gruppe von Leuten, die er nicht kennt. Er hat Römer nicht kennt, er hat einzelne von denen kennt, stellt sich vor, beschreibt seine Absichten, seine Reisepläne und was er gerne machen will. Kommt nachher eigentlich zum Hauptvers von diesem Römerbrief grundsätzlich und tut nachher basierend auf diesen zwei Versen seine Glaubensübungen darlegen. Und zwar ist das Römer 1, 16 und 17. Nach dem Luther, den ich lieber habe, möchte ich es gerne mal vorlesen, kurz, damit wir wissen, vor dass wir herkommen dort. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das ist die Kernaussage und eine von den Kernaussagen, die schlussendlich in der Reformation, in der reformierten Kirche extrem entscheidend war. Es gibt die Aussage sola fide, rein aus dem Glauben. Es gibt so fünf Solas, die kenne ich nicht, ich bin nicht theologisch ausgebildet im Bereich der reformierten Kirche. Und gleich ist das eine von den Kernaussagen, die ganze Theologie von der Reformierten, von der Baptisten, wo sich schlussendlich auf die Reformation berufen, drinnen hängt. Das heisst, der grösste Teil der Bewegungen der Welt stützt sich ganz, ganz stark genau auf die Aussage aus dem Römer 1, 16, 17 ab. Und so beschreibt dann der Paulus schlussendlich von dort her den Glaubensweg und seine Glaubensüberzeugungen und fängt damit an, den Zustand des Menschen zu beschreiben, wie er ist, einfach ohne Gott. Wenn er Gott nicht will hören. Das ist ganz wichtig. Das ist die Situation, wo jeder Mensch nie geboren wird. Der grösste Teil der Menschen kommt in ein Umfeld, wo keine Theologie hat, keine Glaubensüberzeugung hat. Und die kommen einfach in den Sinn und kommen in die Welt rein und können anhand der Welt Gott erkennen, wer sie wollen. Und meistens weiss sie nicht, darum suchen sie sich irgendetwas anderes. Der Mensch sucht sich eine Alternative, und das sehen wir heute noch die ganze Zeit genau gleich. Der Mensch sucht sich irgendeine Glaubensalternative. Irgendetwas anderes, wo er wirklich daran glauben kann, das sucht er sich. Und sagt dann schlussendlich, hört, weil der Mensch das nicht glauben will, ist er schlussendlich ziemlich abgekehrt und ziemlich ins Schilf gekommen und hat sich ziemlich vertan in fast allen Belangen. Moralisch, sexuell, wirtschaftlich, was auch immer, es geht einfach egoistisch, es geht einfach schlussendlich immer darum, dass er sich seine eigenen Wege kann definieren kann, damit er nicht Gott muss gehorchen. Und dann gibt es ein paar Menschen, die Juden und alle Frommen, oder fromm aufgewachsen, die nachher am Schluss von diesem Kapitel zum Schluss sagen, ja, recht, sagst du es noch einmal, und dann kommen genau die dran. Und zwar alle, die das Gefühl haben, sie haben es verstanden und haben ein Gesetz und eine Ordnung und können wegen dem den anderen sagen, wie es geht. Und sie hat dann gehört, es gibt die Gesetzlosen, und dann gibt es die unter dem Gesetz, und die unter dem Gesetz sind genau gleich lausig wie die Gesetzlosen, die sind genau gleich in einem fürchterlichen Zustand, ohne Gott, weil sie haben zwar das Gesetz, aber sie sind nicht fähig, das Gesetz von sich aus zu befolgen. Und schaffen das nicht. Und denen geht es genau gleich, und die sind genau gleich im Schilf, wie die anderen auch. Und dann kommt er weiter und wird ganz konkret und redet noch mit den Juden, den Gesetzeslehrer, weil sie ja das Gesetz früher hatten, und kommt dort genau gleich zum Schluss. Und am Ende vom Kapitel 2 wissen wir eigentlich, dass sowohl die Gesetzlosen, Heiden und Unfrommen, wie auch die Gesetzlichen, wie auch die Juden, alle zusammen im gleichen Boot hocken und eigentlich keine Chance haben. Einfach so von sich aus. Und dort stehen wir. In dieser ernüchternden Situation, oder, wenn man es richtig will, in dieser erleichternden Situation, dass wir als Menschen von uns aus in der Dimension Gottes eigentlich keine Chance haben. Das ist die Situation. Und jetzt kommen wir zu dem Römer 3, 1, wo ich mit euch lesen will. Römer 3, 1 bis 20. Weißt du, das machst du mich ein bisschen leisiger. Ich glaube, man hört mich immer noch gut genug. Und ich will den Abschnitt mit euch lesen, nach der neuen Genfer Übersetzung. Und da kommt dann genau die Frage zuerst. Aber was haben dann die Juden gegenüber den anderen Menschen noch für einen Vorteil? Und was ist der Nutzen der Beschneidung? Nun, die Juden haben den anderen Menschen in jeder Hinsicht viel voraus. Vor allem ist es das eine, dass Gott ihnen seine Worte anvertraut hat. Aber wie steht es damit, dass einige von ihnen Gott nicht geglaubt haben, sondern ihm untreu geworden sind? Hebt ihre Untreue Gottes Treue auf? Niemals. Was vielmehr klar werden soll, ist dies: Gott ist zuverlässig und was er sagt, ist wahr und jeder Mensch ist letztlich ein Lügner, genau wie es in der Schrift heißt. Es soll deutlich werden, dass du Gott im Recht bist und dass deine Worte wahr sind. Du wirst dich siegreich behaupten, wenn man über dich zu Gericht sitzt oder mit dir rechtet. Wenn nun aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erst richtig zur Geltung bringt, welchen Schluss sollen wir daraus ziehen? Etwa den, dass Gott ungerecht ist, wenn er seinen Zorn über uns herabreinbrechen lässt? Ich rede bewusst einmal rein menschlich. Nein, niemals. Sonst wäre es ja undenkbar, dass Gott die Welt richten wird. Aber wenn ich doch nun ein Lügner bin, wird dann nicht gerade dadurch umso deutlicher, dass Gott zuverlässig ist und dass das, was er sagt, wahr ist? Ich trage also dazu bei, dass Gottes Ruhm noch größer wird. Wieso werde ich dann von ihm als Sünder verurteilt? Und überhaupt, warum nicht noch einen Schritt weit gehen und sagen, tun ihr Böses, damit Gutes dabei herauskommt? Einige schlecht über uns reden, behaupten ja sogar, das sei es, was wir lehren. Die so uns so etwas unterstellen, trifft Gottes Gericht mit vollem Recht. Wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe jetzt den Beweis erbracht, dass alle Menschen schuldig sind, die Juden ebenso wie die anderen Menschen, und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genau in der Schrift steht, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen, keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, ihre Zunge brauchen sie, um zu betrügen, Schlangengift bewegt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte, nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sie auf ihrem Wegen zurück, und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. So sagt es das Gesetz, und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht, die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünden erkennt. So, das ist so Paulus in der Zusammenfassung vom Zustand der Menschheit. Jetzt werden wir das zusammen ein bisschen genauer anschauen, was er da genau alles schreibt. Da sind ein paar interessante Gedanken drin. Ein paar komplexe Gedankengänge. Hat er vielleicht auch festgestellt, sie sind nicht ganz so straightforward, so direkt und simpel einfach. Der Grund warum, das werden wir dann entsprechend in den Situationen noch ein bisschen anschauen. Also, er fängt zuerst mal damit an, im Anschluss an die Beschneidung, die er vorhin gebracht hat, als etwas, das die Juden als äußerliches Zeichen vom Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat, im alten Bund, hatten und die anderen Völker nicht, im Abraham. Und er fragt, ja, haben die Juden überhaupt einen Vorteil? Haben sie überhaupt etwas Besseres als die anderen? Und er kommt zum Schluss, ja und nein. Im Vers 1 ist es ja, im Vers 9 ist es nein. Und es ist nicht genau das gleiche gemeint in dem Sinne, ist wichtig. Haben sie bessere Möglichkeiten? Ja, sie hätten sie gehabt. Ganz, ganz klar. Und zwar, warum? Er führt sie auf. Die Juden sind das Volk, wo der Herr Gottes Willen offenbart hat. Die Juden sind das Volk, wo er ihnen gesagt hat, was er will, was er plant, wie er funktioniert, wie er denkt und dass er einen Messias wird schicken aus den Juden. Also haben die Juden ganz, ganz, ganz klar Vorteile, wenn es darum geht, Gott zu erkennen. Eindeutig. Sie waren das Volk, das manchmal tausend Jahre, bevor wir etwas gehört haben, gewusst haben, was der Herr will. Die Juden hatten das ganze Alte Testament und nur die Juden. Niemand anders. Nur die Juden. Und Jesus ist aus den Juden gekommen. Er war ein Nachkomme Abrahams nach dem Fleisch. Ganz klar. Das heisst, die Juden hatten eindeutig Vorteile gegenüber allen anderen Völkern. Sie haben aber nichts daraus gemacht. Das haben wir festgestellt zwischenzeitlich. Oder? Aber ich will eins sagen, der Vorteil, den sie haben, ist noch entsprechend zum Verhängnis, wo ich Anführungszeichen. Habt ihr das Gefühl, der Angriff gegen die Juden ist einfach ein dummer Zufall? Habt ihr das Gefühl, der Antisemitismus, das ganze Thema, warum die Juden so angegriffen sind, ist einfach aus der Luft gegriffen? Nein. Das ist eine geistliche Dimension, in vollem Maße, auf der Erde sichtbar wird. Und zwar eben genau das, dass die Juden eben den Vorteil haben und zum Volk Gottes prinzipiell gehören. Darum sind die so angegriffen. Darum ist auch immer ein Gnetsch um die Juden herum. Darum ist es immer so angefochten. Das ist kein Zufall. Leute, auf dieser Erde gibt es keine Zufälle. Was passiert, ist eine Konsequenz von der geistlichen Dimensionen. Das Zeug läuft alles ab. Der Feind ist ständig am Werk und versucht ständig, das Werk Gottes kaputt zu machen und hat den Herrschaftsbereich auf dieser Erde, der ihm gegeben worden ist, wo wir Menschen, die der Herr kennen, können entscheiden, ob wir dazugehören oder nicht. Das ist ganz klar. Wir sind in diesen Herrschaftsbereich hineingeboren, alle zusammen, darum haben wir alle genau den Ärger am Haus, den wir haben. Weil wir als Menschen das gewählt haben. Ganz wichtig. Adam und Eva haben entschieden, dass sie im Teufel mehr hören als mehr. Und seitdem haben wir den Ärger im Haus. Und ich würde sagen, ich würde Adam und Eva keinen Vorwurf machen. Weil ich hätte auch genau den gleichen Scheissrecht gemacht. Ich bilde mir gar nicht darauf ein, dass sie gefunden hat, vor diesem Baum, ja, ich hätte garantiert richtig geirrt, wenn ich nicht aufs Meer reingeht. Seien wir ehrlich, wir wären doch alle gestörchelt dort. Ganz einfach. Wir wären eher gesehen, dass wir noch permanent immer wieder auf die Nase fallen. Jetzt habe ich endlich ein anständiges Wort gefunden. Und nicht fehlerlos, absolut souverän über die Erde schweben und nie die Gerechtigkeit von dieser Erde berühren. Oder? Nein. Und darum, der Vorzug, den sie haben, ist ihnen willkommen zur Herausforderung geworden. Jetzt, weil sie nichts daraus gemacht haben, das ist wichtig, weil sie nichts daraus gemacht haben, ändert das etwas an Gott? Nein, ganz wichtig. Überhaupt gar nichts. Und wir werden relativ intensiv über die Thematik diskutieren. Ich muss euch nicht sagen, wie schlecht das ihr seid, das könnt ihr auch selber lesen. Das ist ganz einfach. Es geht mir mehr darum, dass wir herausfinden, wie verdreht, dass wir manchmal versuchen zu denken. Und das ist jetzt so ein Abschnitt. Die Diskussion, die hier der Paulus jetzt führt, die kommen immer wieder vor. Der Dialog, der Wechsel zwischen dem scheinbar vordergründigen, weisen, smarten Jod oder Gesetzeslehrer, wo sich versucht rauszuschnurren und eine Argumentation zu finden, dass er sich mit Recht bleiben hocken und der Tatsache, dass es eben gleich nicht stimmt. Oder? Unter dem Strich, ganz klar, wir Menschen sind Lügner und Gott ist wahrhaftig. Das ist so. Und jetzt kommt so eine interessante Diskussion, die im Vers 5 bis 9 geführt wird, oder 8 geführt wird, wo ich ganz, ganz spannend finde, weil ich doch gerne komplex denke. Dann denke ich vielleicht, geht mir am was auch immer vorbei, spielt mir keine Rolle. Es gibt aber relativ viele aufgeklärte Menschen, die zum Teil versuchen, ein bisschen so zu denken. Jetzt ist die Situation die, oder? Offensichtlich tut ja Gottes, unsere Fehler Gottes Treue nicht ändern. Unsere Fehler geben sogar die Möglichkeit, dass Gott gnädig ist und seine Grösse noch mehr erweisen kann. Und dann gibt's dann Leute, die denken, ja, also gut, dann kann ich auch ein bisschen fatalistisch unterwegs sein, sagen, es spielt sowieso alles keine Rolle, der Herr geht den Weg, also kann ich den grösseren Scheissdreck machen, so wird seine Gnade grösser. Seine Vergebung grösser. Leute, manchmal ist es, denke ich, nicht ganz so fern. Es ist nämlich ein Denken, das uns eine Möglichkeit gibt, unsere Fehler zu entschuldigen. Ja, Gott ist einen Weg genommen, das spielt so nicht so. Dann kann ich noch ein bisschen da neben rausholen und noch ein bisschen schnell fahren und noch viel schneller fahren und noch ein bisschen mehr saufen. Das spielt keine Rolle, der Herr vergibt einen Weg. Die Denke ist viel, viel näher, als wir meinen. Und darum finde ich es wichtig, dass wir das mal ein bisschen genauer anschauen. Wir haben am letzten Mittwochmorgen im Männer-Bible-Study die Verratsgeschichte von Jesus gehabt, wo Judas Jesus verratet. Und wenn wir uns das heilsgeschichtlich anschauen, ist das eigentlich entscheidend gewesen, dass der Judas Jesus verratet, damit er ans Kreuz kommt und entsprechend nachher stirbt und aufersteht. Ja, warum machen wir dem Judas überhaupt den Vorwurf, dass er ihn verraten hat? Das hätte ja so müssen kommen. Das ist die gleiche Denke, die versucht, aufgrund von Gottes absolut souveräner Fähigkeit aus unserem, sagen Sie es absolut, Scheissdreck, etwas Gutes zu machen. Nein, der Scheissdreck zu entschuldigen. Gottes Souveränität ist unantastbar. Und er bringt es tatsächlich her, aus unserem Mist Dünger zu machen. Die Formulierung hat er garantiert schon gehört. Die ist alt und bekannt. Ist wegen dem der Mist nicht mehr Mist? Nein, und das ist genau der Punkt. Das falsche Verhalten vom Menschen, selbst wenn der Herr etwas Gutes daraus machen kann, bleibt und ist immer falsch. Und genau das sagt er hier. Hört die Leute. Fällt ja nicht an, versuchen, euch zu entschuldigen, indem ihr Gottes Souveränität aus euch einen Mist Dünger zu machen, nachher dazu braucht, um zu sagen, ja, außerdem macht es ja nichts, wenn ich Mist mache. Das ist total verkehrt. Und er sagt dann auch, und das ist die Formulierung im Deutschen ist viel besser, Vers 8, wenn lasst uns böse tun, damit Gutes rauskommt, deren Verdammnis geschieht zu Recht. Punkt. Deren Verdammnis gesagt. Hört die Leute, unsere Fehler sind nie entschuldigt. Nie. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz entscheidend. Zu mir wird ein ganz gutes Bild bringen, das ich absolut cool finde, wo ich noch ein bisschen warte, was ich am Schluss dann auch aufzeigen werde, das ich ganz, ganz extrem hilfreich finde in diesem Zusammenhang. Unsere Fehler sind nie entschuldigt. Selbst wenn aufgrund von unserem Fehler, bist du unserem Judas im Fehler, die Herrlichkeit Gottes in ausnahmslosem Mass sichtbar wird, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Versuchen wir nicht, unsere Fehler zu entschuldigen. Unsere Fehler werden immer Konsequenzen haben, die uns nicht gut tun. Ja, ist denn das bei Judas auch so gewesen? Extrem. Absolut krass. Warum müsste man den Judas entschuldigen, wenn er nachher schlussendlich zum Schluss kommt, ich habe so eine elende Dummheit gemacht, ich nehme mir das Leben. Es ist eigentlich der einzige wahrhaft offensichtliche Selbstmord, den ich kenne in der Bibel. Es gibt ab und zu Könige, die sich entsprechend in Krisensituationen, in verletzten Situationen nachher schlussendlich ins Schwert gestürzt haben, aber der wahrhaft einzig offensichtlich Selbstmord ist Steffen Judas. Das ist die ultimativste Konsequenz für eine absolut bescheuert schlechte Tat. Er hat den Sohn Gottes verraten. Etwas Dümmeres kannst du nicht machen. Die Konsequenz war Selbstmord. Ich habe so etwas Bescheuertes gemacht, ich bin nicht mehr wert zu leben. Fertig. Schluss aus Ende. Und genau das hat er gemacht. Unsere schlechten Taten, egal wie sie sind, haben immer Konsequenzen in Form von irgendwelchen Formen vom Absterben. Also ist es mehr als nur weise, zu schauen, was stirbt ab, wenn wir zu schnell fahren? Mein Konto. Und ich bin festgestellt, das Autobillett, richtig. Es ist immer so. Unser Handeln, egal was es ist, wenn es nicht korrekt ist, hat mit Sterben zu tun. Immer. Und das ist genau das, was ich aufzeigen will. Hört die Leute, fällt euch nicht an, entschuldigen für eure Dummheiten, weil ihr könnt sicher sein, euer Fehlverhalten führt zum Tod. Das ist eine unumstößliche Gesetzeskonstante in dieser Welt. Man sieht es zwar nicht so gut, aber man sieht es gleich immer wieder. Das ist so. Ob man Herr glaubt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Es hat die Konsequenzen. Es ist einfach so. Und darum sagt ihr, hört die Leute, kommt wirklich nicht auf die Idee, Dummheiten zu machen, damit Gottes Grösse sichtbarer wird. Das ist das, was er sagt hier, unter dem Strich. Und wenn ihr es macht, werdet ihr einfach zu Recht verurteilt. Das ist der Schluss in diesem Zusammenhang. Und diesen Schluss müssen wir uns bewusst sein, damit wir wirklich schlussendlich nächstes Mal den Weg das erkennen können, was es echt darum geht, wie wir gerettet werden. Da kommen wir heute noch nicht dazu, aber nächstes Mal kommt es dann wirklich. Und von dann an wird es dann nur noch ausgeführt. Das heisst, es gibt keine Frust-Teachings mit dem Zusammenhang, wie es bis jetzt war, über den Zustand des Menschen, sondern es gibt nur noch ermutigende Teachings über die Wiederherstellung des Menschen, nachdem wir jetzt den Tiefpunkt erreicht haben, im Vers 10. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Punkt. Leute, es ist wichtig. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wirklich glauben. Auch über uns selber. Ich bin nicht gerecht. Das ist ganz, ganz wichtig. Aus mir heraus bin ich einfach so etwas von ungerecht. Hallo? Und das ist extrem wichtig, dass wir das wirklich bis zu unterstappen echt glauben. Warum? Wenn wir es nicht glauben bis zu unterstappen, gibt es einen Teil in unserem Leben, der sich versucht zu rechtfertigen, sagt, ja, vielleicht schaffe ich es ja gleich noch selber. Nein, es ist nicht so. Es ist nicht so. Wir schaffen es nicht selber. Ganz sicher nicht. Und dann, in diesem Abschnitt sagt er dann schlussendlich, also die Situation ist jetzt, die Juden wissen zwar viel früher, haben viel mehr Informationen gehabt, von dem haben sie einen Vorteil gehabt, aber es nützt ihnen gleich nichts. Es nützt ihnen gleich nichts, weil sie schlussendlich das Gesetz zwar hatten, aber es nicht halten können. Also hat es auch nichts genützt. Also sind sie unter dem Gesetz verurteilt worden. Oder? Und dann in den Versen 11 bis 18 zieht der Paulus 6 oder 7 oder 8 oder 9 Bibelstellen aus dem Alten Testament zusammen und formuliert Kernaussagen über den Zustand des Menschen. Und das ist ziemlich ernüchternd. Aber ich bin ganz ehrlich, es ist halt einfach wirklich wahr. Ich werde das auch nicht versuchen zu widerlegen, weil ich es zumindest mit meinem eigenen Leben nicht kann. Wenn ihr es mit eurem eigenen Leben könnt, dann habt ihr Glück gehabt. Dann habt ihr vielleicht den Henoch-Zustand erreicht, und das ist natürlich genial. Dann hast du mit Gott gewandelt, ist dann vom Herr, von der Erde weggenommen worden und ist weg gewesen. Der hat es geschafft, das ist der Einzige. Alle anderen haben es nicht geschafft und ich glaube, es wird so keinen mehr schaffen. Das Problem, das wir zwischenzeitlich haben, ist eben das Kälbe gesetzt und es zeigt, was Sache ist. Das schauen wir dann noch ein bisschen genauer an. Wir sind Menschen, die mit unserem Mund absolut daneben hauen. Immer und immer wieder. Das ist interessant. Es heisst, es ist keinem gut aus, auch nicht einem und so weiter. Das wird wiederholt. Es ist auch keinem, der verständig ist. Das wird einfach wieder in den ersten Versen 10, 11 und 12 geht darum, dass wir schlussendlich nicht gut machen können. Und nachher fängt es an mit konkreten Sachen. Und Vers 13 und 14 haben einfach nur mit dem Mut zu tun. Ist noch lustig. Fängt mit dem an. Nur mit dem Mut. Was das Mut einfach verdummt. Oder? Einfach gröberbös. Und nachher geht es weiter. Und dann geht es darum, dass die Füße, dass wir praktisch unterwegs sind und ab und zu einfach wirklich Vollgasblut vergießen. Das muss nicht immer in dem Sinne Blut in blutiger Form sein. Das kann auch in emotionaler Form sein, wo wir Blut vergießen, wenn wir unterwegs sind und einem wirklich so richtig tierisch an Karren fahren. Tun wir seelisches Blut vergießen, nicht körperliches Blut. Das ist etwas, was relativ schnell passiert. Das darf man nicht unterschätzen. Häufig passiert es so mit Worten und weniger mit Taten, aber auch in der Rede. Einfach, es passiert so schnell. Und es heißt in Vers 16, da ist etwas, was mir noch so ein bisschen spannend eingefahren ist. Auf ihren Wegen ist lauter Zerstörung und Elend. Und wenn wir jetzt den Weg von der Menschheit anschauen, speziell wenn wir auf die dumme Idee kommen, Nachrichten zu schauen. Auf ihrem Weg ist nur Zerstörung und Elend. Ja, was findet ihr alles in den Nachrichten? Und es gibt News-Channels, die laufen 24 Stunden am Tag und bringen Zerstörung und Verwüstung nach der anderen. Die Bibel hat dann mehr wieder recht. Es ist genauso, wie es da steht. Oder? Und das Spannende ist jetzt, die Verse 17 und 18 sind für mich zwei Sachen, wo man dann konkret davon sagen, was das Problem sind. Das Erste ist das, sie kennen den Weg vom Frieden nicht. Sie kennen den Weg vom Frieden nicht. Und ich bin ganz ehrlich, ich kenne ihn auch nicht. Ich muss ihn immer wieder suchen mit dem Herrn. Was ist der Weg vom Frieden? Wir haben heute Morgen eine interessante Situation diskutiert, zu schauen, ja, was ist jetzt der Weg vom Frieden in einer Situation aufgrund von einem Missverständnis, wo es irgendwie Kollisionen gab. Da habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich den Weg vom Frieden beschreiten, schauen, dass wir das aus dem Weg räumen können. Und er hat sich dann herausgestellt, es war gut so. Und gleich ist das etwas, wo ich sagen, ja, was schreibe ich denn, dass das richtig überkommt? Wie schreibe ich das, dass es nicht ein Angriff ist? Wie schreibe ich das, dass man rauskommt, dass man entsprechend den Frieden wahren kann? Das ist wichtig. So viel an euch liegt, habt ihr jedem Mann Frieden, schreibt der Petrus im 1. Petrus 3. He? Das ist eine Herausforderung, gehört dazu. Aber wir kennen den Weg nicht ohne Herr. Ohne Geist Gottes finden wir den Frieden nicht. Jesus hat so schön im Johannes 14 gesagt, ich gebe euch meinen Frieden. Ich gebe nicht in die Welt, ich gebe euch einen Frieden an, aber ich will den geben vom Himmel, damit ihr wirklich Frieden habt. Und nachher kommt er zum Vers 18, wo für mich eine Art, wie Klammer schließt zum Vers 1, 18, 19. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Mit dem hat es angefangen. Leute, mit dem hat es genau angefangen. Adam und Eva hat Gottesfurcht gefehlt. Wenn sie Gottesfurcht gehabt hätten, hätten sie den Keiben, Äpfel oder die Keibenfrucht nicht gegessen. Weil wenn er sagt, los, machen wir es nicht. Und wir Gottesfrucht haben, dann machen wir es nicht. Und dort hat es angefangen. Und dort ist schon der Anfang für Menschen, dass er sagt, okay, ja, ich habe keine Gottesfrucht. Also versuche ich mir einen anderen Gott zu fabrizieren, wo ich mehr Furcht habe vor ihm. Und das ist genau das Problem. Uns Menschen fehlt Gottesfurcht. Ehrfurcht vor dem allmächtigen Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat und einen perfekten Weg für jeden Menschen parat hat. Und wir checken es einfach nicht und schicken selber in die Richtung und denken, ich weiss besser, wie mein Weg funktioniert als du, Herr. Du hast ja nur die Erde gemacht und Himmel und ein paar Sterne und ein paar Menschen, aber ich weiss besser, wie es geht bei mir, gell? Ich habe ja, hab ja nicht gemacht, stimmt. Das hast du auch gemacht, aber ich weiss es gleich besser. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Und wenn wir etwas von heute mitnehmen können, ist, Herr, mach mich gottesfürchtig. Und als Menschen den Herrn kennen, mach mich gottesfürchtig. Damit ich den Weg vom Herrn erkennen kann. Damit ich verstehen kann, was es geht. Und dann kommen wir zum Schluss zu dem Abschnitt, wo er schreibt, das Gesetz offenbart das, und das Gesetz stopft jedem Menschen das Maul. Es ist einfach so. Oder? Es ist ganz wichtig, das Gesetz wird kein Mensch gerecht. Aber, das ist wichtig, durch das Gesetz kommt die Erkenntnis von der Sünde.
Ich habe gerade vorhin noch schnell nachgelesen. Der Luther hat gesagt, das Gesetz ist nicht da, um uns zu rechtfertigen, sondern uns in Furcht zu versetzen. Ja, auch noch interessant. Ich merke also, der Paulus knüpft hier. Wir haben das Alte Testament und dann fängt das Neue Testament an. Und der Paulus bringt hier ein neues Denken. Darum erklärt er alle manchmal auch so lang. Und ich merke, es ist nicht so einfach, im Paulus seinem Denken zu folgen. Also, der Paulus war sowieso eine extrem vielseitige Persönlichkeit. Er hat wirklich denken, er hat die Fragen aufgenommen, hat sie diskutiert, hat sie weiter erklärt. Aber er hat nachher so ein Anliegen für die Menschen. Er ist der, der ins Schiff gestiegen ist und auf das Griechenland übergefahren ist. Er ist der, der die Missionsreise gemacht hat. Er ist der, wo man hätte sein Nastuch auf jemanden legen können und er ist gesund geworden. Paulus ist wirklich eine interessante Persönlichkeit. Und hier, eigentlich Römer, für mich ist Römer 1, 2, 3, sagt der Paulus eigentlich einfach, wie schlecht wir Menschen sind. Und hier, wenn du noch einmal schnell den Bibeltext von vorhin führen tust, bei diesen Versen 10, 11, 12, 13, 14, er knüpft es immer ans Alte Testament. Das sind nicht Sachen, die er einfach sagt, er findet jetzt, der Mensch ist mega schlecht. Nein, er knüpft es immer ans Alte Testament. Psalm 14, 1 bis 3. Du mal den einblenden. Was einfach heisst, es ist keiner, der Gutes tut. Und es ist keiner, der gerecht ist. Er tut es ans Alte Testament knüpfen und erklärt wirklich, hey, wir sind nicht gut. Und ich merke, wie das ist ein Zustand, den wir mal einsehen müssen. Oder David, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nicht, sie treiben ist ein Gräuel, dass sie keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und der Mensch sich selber überlässt, such nicht Gott. Das ist der Heilige Geist, der das in uns auftut, dass wir Gott suchen. Schon das ist ein Wunder in sich, dass der Mensch auf der Suche ist nach Gott. Es ist der Heilige Geist, der das anrührt. Der Mensch sich selber überlässt, läuft einfach ins Kraut raus. Das ist wirklich wichtig, dass wir das mal gesetzt haben. Humanismus erzählt uns etwas anderes. Und. Aber der Mensch ist schlecht. Das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Und ich merke, wie das ist ein Zustand, den wir mal anerkennen müssen. Und dann kommt das mit dem Gesetz. Also, so Gottes Röntgenbild über die Menschheit ist einfach, der Mensch ist ungerecht. Eigenwillig, fehlen vor allem Guten, niemand macht irgendetwas Schlaues. Und dann kommt das Gesetz. Und dann haben die gescheiten Menschen jetzt probiert, schon manches Jahr, ich merke, das ist viel mehr in Sinnen, als wir meinen, das Gesetz zu erfüllen. Gerade der Katholizismus ist ganz gut in dem. Aber auch wir haben das manchmal in unserem Herzen. Wenn wir richtig sind, wir probieren uns rechtfertigen, wir probieren zu sagen, Mama, ich habe das schon richtig gemacht und dieses und das. Und hier bringt der Paulus ein neues Bild vom Gesetz. Das Gesetz ist da, um uns aufzuzeigen, dass wir sündig sind. Das Gesetz ist nicht da, um uns gerecht zu sprechen. Wenn wir einen Dreck im Gesicht haben. Ich sehe es nicht. Ich habe Dreck im Gesicht, ich sehe es nicht. Also brauche ich einen Spiegel. Der Spiegel ist das Gesetz. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich, dass ich Dreck im Gesicht habe. Aber mit dem Spiegel kann ich mich nicht waschen. Das ist das Gesetz. Der Gesetz ist der Spiegel. Ich sehe wegen dem Gesetz, dass ich falsch bin. Wenn ich Fieber habe, kann der Thermometer mir sagen, wie hoch ich Fieber habe. Wenn ich den Thermometer abschlucke, habe ich immer noch Fieber. Wenn es ein alter war mit Quecksilber, dann ist es sehr gefährlich. Aber wie manchen Stress haben wir in unserem Leben wegen Gesetz. Und wie manchmal meinen wir, wir können mit dem Gesetz uns sauber waschen, uns gerecht sprechen. Statt dass wir Gnade suchen vom Herrn und Liebe suchen vom Herrn und sagen, schaff in mir, Herr, ein reines Herz. Und nicht auf die Seite vom Gesetz kippen und sagen, gib mir jetzt mega Mühe. Und so unangenehm, Menschen, die sich dann noch rausreden mit dem Gesetz. Oder sich höher tun. Hier sagt er, es sind allesamt Sünder. Es sind nicht Juden und Griechen und Heiden und... nichts. Genau gleich. Bei uns, wir sind alle falsch. Und es ist keiner, der gerecht ist und es ist keiner, der Gutes tut. Also das Gesetz hilft uns, dass wir erkennen, dass wir sündig sind. Es überführt uns. Aber es ist kein Erlösungsweg. Und ich merke, dem Denken von Paulus hier zu folgen. Er hat wirklich das Alte Testament kennt. Er nimmt hier aus dem Alten Testament und probiert, den Leuten zu erklären. Manchmal habe ich das Gefühl, er sollte noch einmal kommen und noch einmal wirklich erklären, hey, um was geht es? Es geht nicht darum, dass wir irgendetwas erfüllen, nicht darum, dass wir uns anstrengen, sondern wirklich, Herr, wir brauchen alle deine Gnade. Wir brauchen alle deine Barmherzigkeit. Immer, immer wieder. Prüf mein Herz. Schau, wie ich es meine. Und lass mich auf einem ewigen Weg laufen. Und das probiert er zu erklären. Ich merke, Paulus hat so viel verstanden. Er ist als Gesetzeslehrer gekommen. Er hat sein Denken absolut umgestellt. Er ist so als Gesetzlicher gekommen. Er war einer, der wirklich probiert hat, das Gesetz einzuhalten. Mehr als wir alle zusammen. Und wirklich hergestanden ist. Man hat es nichts ausgemacht, Christen zu steinigen. Vergessen es nicht, von wo die Roots, was er für Wurzeln hatte. Er hat gewusst, was Vergebung heisst. Er hat Christen verfolgt. Und dann die Erleuchtung. Hey. Ich bin hier falsch. Und dort das absolute Umdenken. Und zu wissen, das Gesetz hilft mir nichts. Es zeigt mir nur auf, dass ich falsch liege. Und er hat gewusst, in meinem alten Leben habe ich das Gesetz eingehalten. Und habe so viele Fehler gemacht. Ich bin so schuldig geworden beim Gesetz einhalten. Und heute weiss ich, es ist Gnade. Es ist Gnade von dem Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Und er hat sein Leben so etwas vorhergegeben, die Missionsreise, die er gemacht hat, im Gefängnis, wo er gelandet ist, und Geschichte von Paulus, wie er sich eingesetzt hat. Und wie er so viel bewirkt hat. So viel bewirkt hat.
Das geht um das Denken, das Paulus hier widerspiegelt. Und das geht es, um das einfach zu verstehen. Und jetzt, ihr merkt jetzt, warum das so die Denkweise schlussendlich zu einem extrem entscheidenden Grundwerk von allen reformatorischen Bewegungen geworden ist. Genau um das geht es. Genau um das geht es, damit wir eben genau das nachher erleben wollen. Genau im nächsten Abschnitt kommt, den wir jetzt eben noch nicht dürfen anschauen. Das schauen wir dann nächstes Mal an. Schauen wir, dass wir wirklich ehrlich sind mit uns selber. Wir verlieren nichts in Gottes Augen, wenn wir ehrlich sind mit uns selber und anerkennen, wie schlecht dass wir unterwegs sind. Das ist völlig in Ordnung. Der Herr weiss es schon lange. Er wartet nur darauf, dass wir zu ihm kommen, an dem Punkt, wo er entsprechend von ihm das nehmen und das bekommen, was er für uns parat hat. Damit wir etwas anderes lernen leben. Damit wir etwas anderes lernen umsetzen in unserem Leben. Sind wir Menschen, die ehrlich sind und Gottesfurcht haben und in dieser Gottesfurcht erkennen, dass Gott wirklich gute Pläne hat für uns.